dazu den Predigtext lesen aus dem ersten Petrusbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 21 bis 25. Dazu hat Gott euch berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat keine Sünde getan. Keine Lüge ist je über seine Lippen gekommen. Beschimpfungen ertrug er ohne Widerspruch. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt, wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt habt ihr zu eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Ihr seid heimgekehrt. Ihr seid wieder zu Hause. Ihr seid angekommen bei dem Hirten und Aufseher, Luther übersetzt an dieser Stelle Bischof eurer Seelen, dem Aufseher eurer Seelen. Vielleicht ein befremdliches Wort für uns. Zu Hause sein, mit diesem Bild verknüpfen wir ganz unterschiedliche Empfindungen. Bei den meisten sind sie positiv. Zu Hause sein, das ist schön. Da ist man geschützt und gleichzeitig frei. Man kann sein, wie man ist. Es sind die eigenen vier Wände, das eigene Vertraute, vielleicht sogar Heimat. Aber unter Aufsicht sein, das ist eher nicht das, was man möchte oder sich als freier Mensch vorstellt. Aufsicht, vielleicht sogar Beobachtung. Für manche klingt das eher wie Gängelung, Unfreiheit. Jesus als Hirte und unser Aufseher. Muss man dazu sagen, dass zur Zeit der Abfassung des ersten Petrusbriefes das Wort Bischof noch kein kirchliches Amt ausgedrückt hatte. Also ein Bischof, das war jemand, der in der Gemeinde Verantwortung übernommen hat. Also ein gewählter Mensch, der unter der Wirkung des Heiligen Geistes, unter Auflegung der Hände und unter Gebet in ein Amt und eine Verantwortung eingesetzt wurde, dass er Vorgänge und Abläufe zu beaufsichtigen, zu leiten hat und auch zu schützen. Also das waren Menschen mit großer Verantwortung, mit großer geistlicher Verantwortung. Und dieses Bild gebraucht der Abfasser des Petrusbriefes, um zu beschreiben, wie Jesus für uns ist. Da ist also einer, der trägt für uns Verantwortung, hat uns im Blick und sorgt für uns. Und das alles gehört zusammen. Das gehört also unmittelbar zum Zuhausesein. Dieses Bild mit dem Hirten, dem Bischof, dem Schäfchen, das ist uns manchmal etwas zu süßlich. Andererseits ist es manchmal so einfach. Da will so ein kleines Schäfchen einfach glücklich werden und der gute Hirte soll dabei helfen. Manchmal verstehen wir und verstehen auch Miss, wenn wir Jesus nur folgen, dann ist das so eine Gebrauchsanleitung zum Glücklichwerden. Also machen wir alles richtig, sind wir lieb und brav, dann werden wir glücklich und dann weidet man so vor sich hin und alles ist in Ordnung. Das impliziert das Bild ja auch. Eine Wirklichkeit, die aber im ersten Petrusbrief angesprochen wird, ist völlig anders. Es wird eingeleitet mit der Tatsache, dass Nachfolge auch bedeutet, Jesus nachzufolgen in seinem Leiden. Wenn also Menschen zu einem Leben mit Jesus eingeladen werden, dann verknüpfen das manche hauptsächlich mit der Zusage von Glück. Und manchmal ist das in Zeugnissen im Klassischen auch so der Fall, ein bisschen wie in der Werbung, dass jemand sagte, also ich hatte dieses und jenes große Problem und ich habe alles versucht und nichts hat geholfen. Aber seitdem ich das und das nehme oder benutze, dann ist alles gut. Und manchmal wird es auch so über den christlichen Glauben gesprochen und gedacht. Also unter dem Motto, erst war alles falsch und ich war falsch und alles ging schief. Und nun bin ich bei Jesus und alles ist gut. Und der erste Petrusbrief klingt aber ganz anders. Man muss dazu sagen, dass wahrscheinlich dieser Brief wie eine Art Taufunterweisungen für Anfänger im Glauben waren. Also Menschen, die ihre ersten Schritte gingen, haben da in so ganz kompakter Form zu Ohren bekommen und gelehrt bekommen, was die wichtigen Dinge im Glauben sind. Also Menschen, die mit Jesus leben wollen, sollen wissen, worauf sie sich einlassen. Und dazu gehört auch, dass es stimmt, dass sie für ihr Leben und für die Zeit danach, also für Zeit und Ewigkeit, das größte Glück gefunden haben. Das stimmt. Aber dazu gehört auch, dass wer mit Jesus lebt und wer ihm nachgeht und mit ihm geht, es nicht immer leicht haben wird. Christus selbst, schreibt der Schreiber, hat ja gelitten an dieser Welt und in dieser Welt. Und wer ihm folgt, der wird auch diese Erfahrung machen. Und das ist ein Umstand, für den man ganz schwer Worte findet, der aber sehr realistisch ist. Jesus lebte im Lebensstil des Reiches Gottes. Der Lebensstil, der Zukunft hat, der aber zum Teil auch aneckt. Nun erleben wir in unserer Gesellschaft eher weniger, dass wir Probleme bekommen, weil wir Christen sind. Und das ist in der Welt eher ungewöhnlich. Viele Menschen erleben, dass es zumindest schwierig ist, manchmal sogar gefährlich. Viele Menschen werden diskriminiert, sogar verfolgt oder befinden sich in Lebensgefahr, weil sie Christen sind. Und wir leben Gott sei Dank in einem Land, in dem wir unseren Glauben ja frei leben und offen gestalten können. Wir versammeln uns hier in Freiheit und meistens sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Aber trotzdem kann man auch bei uns, in unseren Kontexten, in denen wir leben, ja dadurch, dass wir Christen sind, dass wir einen Glauben haben, dass dieser Glaube in unserem Leben etwas verändert, man kann vielleicht Probleme bekommen, zumindest aber irritieren. Wenn es nicht egal ist, ob man Christ ist und wie man handelt, weil man Christ ist, dann kann das manchmal Irritationen hervorrufen. Also, dass man sich in bestimmten Kontexten anders benimmt, dass man einen Unterschied macht, dass man vielleicht manche Werte vertritt, nicht einfach aus einer gesellschaftlichen Anschauung heraus, sondern weil man eben sich verantwortlich weiß für das Leben, für die Schöpfung, dass man versucht, den anderen Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen in dieser Richtung habt, aber manchmal ist es gut, sich darüber auszutauschen, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir darüber sprachfähig werden. Petrus schreibt in diesem Brief, ihr seid dazu berufen. Das schreibt er den Anfängern im Glauben. Und manche werden sich vielleicht wundern, dass sie auf solche Erfahrungen hingewiesen werden, dass das eben auch dazugehört. Wer bei Jesus zu Hause ist, der hat in dem, was wir Welt nennen, also kein Zuhause mehr oder nicht nur. Oder einfacher gesagt, dessen Werte ändern sich. Also man kann nicht mehr da zu Hause sein, wo Menschen voller Hass sind. Man kann nicht mehr hinnehmen, dass die Schöpfung Gottes zerstört wird. Man kann sich an Ungerechtigkeit nicht gewöhnen. Es ist nicht mehr normal, dass es nur darum geht, so viel wie möglich zu haben. Und der Schreiber sagt, all diese Dinge im übertragenen Sinne für die damalige Zeit, das war für euch normal. Und die Argumentation war damals vielleicht die gleiche wie heute, dass man sagt, naja, es machen doch alle so oder das ist doch jetzt die Norm, das ist doch jetzt normal. Im Lichte der Liebe Gottes und im Lichte der Gerechtigkeit Gottes ist das ein Irrtum. Und er beschreibt das in diesem Bild, wenn er schreibt, ihr wart einst wie irrende Schafe, aber jetzt seid ihr bekehrt, also umgekehrt, habt kehrt gemacht, seid heimgekehrt und jetzt lebt ihr in der Spur, in der Nachfolge, sozusagen in den Fußstapfen von Jesus, der auf euch achtet und der euch führt und bei dem ihr zu Hause seid. Also es war diesen Anfängern im Glauben, die diese Briefe zu lesen bekamen, durchaus klar, Jesus zu folgen, das ist kein Wohlfühlprogramm, keine Glücksgarantie im herkömmlichen Sinne. Das kann schwer werden. Und wir wissen auch, es kann auch kompliziert werden. Denn es gibt ja auch für die Fragen der Nachfolge, wenn man sie dann ernst und konkret nehmen will, gibt es keine einfachen Antworten. Es ist also schwierig. Manche Dinge lassen sich nicht so beantworten, dass sie für alle und für alle Zeiten gelten. Und deswegen ist Gemeinde immer schon im Gespräch miteinander gewesen und manchmal in der Diskussion und nicht wenig auch im Streit. Aber das kann gar nicht ausbleiben, weil wir uns, wenn wir es ernst nehmen wollen, darüber verständigen müssen, wie sieht denn das praktisch aus, wenn wir Jesus folgen. Der Schreiber des Petrusbriefes bereitet seine Leser, seine Hörer darauf vor. Und er zeigt immer wieder auf Jesus, der dann im Zentrum steht und weist darauf hin, wie er sich verhalten hatte. Als er beschimpft wurde, da schimpfte er nicht zurück. Als er bedrängt wurde, fing er nicht an zu drohen. Jesus hat sein Handeln niemals als Reaktion verstanden auf das Handeln anderer. Er war in seinem Leiden an den Menschen und in seiner Liebe zu den Menschen ganz und gar frei. Ich sage das nochmal, weil das ein ganz wichtiger Satz ist. Jesus war an seinem Leiden an den Menschen und er hat gelitten an den Menschen. Und er war in seiner Liebe zu den Menschen ganz und gar frei. Und dem sollen wir nachfolgen. Bei uns geht das ja normalerweise etwas anders zu. Das Leben spielt sich ab in Aktion und Reaktion. Das sehen wir im ganz Kleinen und wir sehen das zurzeit auch im ganz Großen, wie verheerend das ist. Der eine tut das, der andere tut jenes. Ich zahle dir das zurück. Und dann merken wir so eine Spirale des Fehlverhaltens, der Missverständnisse und der Gewalt. Und es ist nicht einfach, auf eine Beschimpfung des anderen mit Schweigen zu reagieren. Es ist nicht einfach, Menschen, die einem das Leben schwer machen, mit guten Gedanken zu bedenken. Es ist nicht einfach, aber im Sinne Jesu ist es frei. Wir sind also, wenn wir Jesus folgen, nicht mehr gezwungen, in diesen Verwirbelungen und in dieser Spirale von Gewalt und wieder Gewalt oder Hass und wieder Hass oder einfach nur Missgunst und wieder Missgunst zu bleiben. Wer Jesus folgt, der kann entdecken, dass er frei wird davon. Man muss sich nicht mehr durch die Boshaftigkeit anderer Menschen zu anderen Boshaftigkeiten inspirieren lassen. Und manchmal passiert das ja ganz von alleine, weil wir eben auch so sind. Die Frage ist aber, wer inspiriert uns, wenn Jesus der ist, dem wir folgen und dem wir zulassen, dass er in unser Leben hineinspricht, dann ist es eben Jesus, der unser Vorbild ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, manchmal kann man Dinge sehr gut klar sehen, wenn man sieht, wie es ist, wenn es anders läuft. Das war jetzt gerade etwas kompliziert. Also man sieht, wie es falsch läuft. Wenn man sieht, wenn ein Mensch sich selber in die Mitte stellt und tut, als wäre er das Zentrum der ganzen Welt. Das erleben wir ja gerade. Aber das bildet im Großen ab, was oft im Kleinen passiert. Da sind Menschen das Zentrum ihrer eigenen Welt und machen sich selbst zum Maßstab. Der Schreiber des Petrusbriefes sagt, es gibt ein anderes Vorbild, im wahrsten Sinne des Wortes, einen anderen Typus, nach dem wir leben können. Nämlich Jesus als unseren Retter und unseren Erlöser. Also der, der uns schützt und der auf unser Leben draufsieht, der uns anleitet. Was bedeutet das aber in der Praxis? Es geht ja, wenn es um Nachfolge geht, schon auch um die Theorie, aber die ganze Theorie nützt uns ja nichts, wenn es keine Praxis gäbe. Also was bedeutet das, ein Nachfolger Jesu zu sein, ihm nachzufolgen? Was würde Jesus tun? Vielleicht kann man diese Frage als hilfreich empfinden. Ich glaube, es fängt in allem damit an, dass wir mit ihm im Gespräch sind über unsere Lebenslagen, dass wir unsere Entscheidungen mit ihm besprechen, dass wir auf ihn schauen, dass wir das tun, was wir so ein bisschen als Jahresthema uns in den Mittelpunkt gestellt haben, wo wir als Gemeinde hinwollen, nämlich ihn wieder ins Zentrum zu holen und ihn anzuschauen, zu gucken, wie hat er gelebt und davon lernen, zu hören, wie hat er gedacht und davon lernen, zu schauen und zu lauschen, wie hat er gesprochen und davon lernen. Und es gibt aber auch Grenzen, an die wir dabei kommen. Es gibt einfach keine Antworten für manche Fragen, wenn man sagt, ja, wie hätte denn Jesus sich verhalten zu der und der Angelegenheit? Wir wissen, es gibt in unserer modernen Zeit ethische, wirtschaftliche, politische, soziale und auch kulturelle Fragen, die gab es früher gar nicht. Ich kann nicht die Bibel aufschlagen und sagen, ja, was hat denn Jesus zum Thema aktive Sterbehilfe gesagt, zum Beispiel? Oder was hat denn Jesus gesagt zum Thema, nehmt was immer ihr aus dem Katalog eurer Lebensfragen nehmt. Es gibt viele Dinge, die gab es so schlicht früher noch nicht. Und dann kommen wir miteinander ins Gespräch und manchmal kommen wir da auch in Reibung, weil manche kommen zu jenem Ergebnis und andere zu anderen. Aber wie leben wir denn zum Beispiel das Armutsideal von Jesus in einem Leben, wenn wir Eigenheime haben, Autos und volle Schränke, gegen die nichts einzuwenden ist? Wie leben wir denn die Feindesliebe angesichts der aktuellen Umstände? Können wir immer noch sagen, es ist falsch, zur Waffe zu greifen? Wie leben wir Gerechtigkeit in einer Welt, die einerseits immer kleiner und enger wird und andererseits immer größer und komplexer? Es ist doch unser Leben viel, viel facettenreicher als die kleine Welt der 12 Männer, die mit Jesus gingen. Wie gehen wir denn um mit den gesellschaftlichen Fragen, die es damals so noch nicht gab? Wie zum Beispiel verhalten wir uns zu all dem, was medizinisch machbar ist? Wie werten wir das? Wie gehen wir damit um? Und wir merken immer, wenn das kompliziert wird, dann schlägt auch die Stunde derer, die es einfach wollen. Und Menschen mit einfachen Lösungen bekommen in der Regel viel Zulauf, auch im Kontext von Gemeinden. Aber ich glaube, als Nachfolger Jesu sollen wir nicht in diese Falle tappen. Man kann schlecht sagen, wenn ich selber zu einer Lösung gekommen bin oder auf einem Standpunkt stehe, wenn alle so leben würden und das nur richtig verstehen, dann wären alle Probleme gelöst. Das funktioniert so nicht. Das wäre nicht kindlich, sondern kindisch. Mir hat an dieser Stelle mal sehr geholfen, was mein Praktikumsbegleiter Uwe Dammann, mit dem ich in Berlin in der Gemeinde eine Weile zusammengearbeitet habe, zu dem Thema mal gesagt hat. Er sagte, Gottes Wort ermutigt uns, nicht einfache Lösungen zu behaupten, sondern kreative Lösungen zu leben. Klingt auch kompliziert, hat aber mehr Fleisch dran. Ich sage es nochmal, Gottes Wort ermutigt uns, nicht die einfachen Lösungen zu behaupten, sondern kreative Lösungen zu leben. Was bedeutet das? Das bedeutet in erster Linie etwas, was wir als Gemeinde super können, nämlich wir reden drüber. Wir reden drüber, aber dann kommt das Spannende dabei, wir reden drüber, ohne uns zu bewerten. Und da sind wir auch recht gut. Das heißt, ich lasse den anderen neben mir stehen, ohne ihn zu bewerten. Und das ist ja sehr stark das, was wir als Gemeinde uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass jeder kommen kann und jeder so bleiben kann, wie er ist. Und dass wir ohne Bedingungen bei Gott angenommen sind und ihm miteinander nachfolgen. Das bedeutet aber trotzdem, dass wir miteinander im Gespräch sein sollen, dass die Fragen uns bewegen. Kreative Lösungen leben in der Gemeinde. Ich glaube, das ist nur miteinander auszuhalten, wenn wir miteinander darauf vertrauen, dass das letzte Wort und die letzten Wahrheiten nicht von uns gefunden werden müssen, sondern bei Gott liegen. Wir müssen unsere Konflikte miteinander nicht ausfechten. Nachfolge ist kreativ und es gehört viel Liebe dazu. Konflikte gehören zum Leben und Schwierigkeiten gehören auch zur Nachfolge. Das klingt sehr kompliziert und vielleicht auch negativ, aber es birgt einen sehr, sehr heilsamen Kern, nämlich das Heil selbst. Das letzte Wort sprechen nicht wir, das letzte Wort spricht immer er, der unser Herr ist, der uns kennt, der uns ruft, der uns beieinander hält. Jesus, der Hirte und der Aufseher, ist doch unser Retter. Wir folgen miteinander in der ganzen Unterschiedlichkeit unserer Lebenskonzepte. Und miteinander sind wir an Ostern dankbar stehen geblieben am Kreuz von Golgatha und haben gefeiert, dass Christus unsere Sünde getragen hat, dass er uns erlöst hat, dass wir nach Hause kommen können und dass er auferstanden ist aus allem. Die Sünde hat ihren Raum auch bei uns. Man kann nur erlöst sein, wenn man weiß, wovon. Das biblische Wort Sünde bedeutet ja eigentlich nicht die Fehler, die man macht, sondern das Verfehlen eines Ziels. Im Alltag sieht das oft so aus, da war etwas gut gemeint, aber es ist nicht richtig geworden oder hinterher war es vielleicht noch schlimmer. Wir wollten eigentlich reden, aber die Dinge endeten im Streit. Wir wollten helfen und dann ging irgendwie alles kaputt. Wir hatten gute Vorsätze, aber dann war es nichts. Und das sind nur so die Einzelheiten. Wir erleben täglich, dass wir unser Ziel verfehlen und dass wir das oft einfach selbst nicht können, so gut wir das auch meinen. Ich finde immer wieder tröstlich, was Paulus formuliert: Das Gute, was ich will, das kann ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und das ist ja eine Lebenswirklichkeit, die wir, wenn wir ehrlich sind, ganz oft auch bei uns erleben. Wir wollen das Glück finden und es landet irgendwie in einer Schräglage. Wir wollen zufrieden sein und wir bleiben im Unfrieden, weil wir es am Ende nicht können. Wir sind im geistlichen Sprachgebrauch zu sprechen, sündige Menschen. Wir sind nicht heil, wir bedürfen des Heils. Und immer wenn wir den Eindruck haben, hier muss etwas heil werden bei mir, bei dem anderen in der Welt, dann sind wir bei Jesus ganz richtig. Mit all unseren unheiligen Gedanken, unseren Vorstellungen und Geschichten sind wir bei ihm willkommen. Und wir sind bei ihm zu Hause. Er nimmt uns an, samt unseren Irrtümern. Aber er ändert uns. Er hilft uns, einen richtigen Standpunkt einzunehmen. Jetzt sind wir beim Hirten und beim Aufseher. Also im positiven Sinne jemand, der uns leitet. Was heißt das, dass einer Aufsicht hat? Ich will uns so ein bisschen diesen Begriff lieb machen, weil ich ihn sehr wichtig finde. Das heißt nicht, dass einer aufpasst, dass du brav bist, dass du keine Fehler mehr machst, dass du nichts anstellst, sondern da passt einer auf, dass wir heil werden, an Körper und Seele im Ganzen, dass wir nach Hause kommen und dass wir im Heil zu Hause sind. Oder, um mit dem Kinderlied zu sprechen, bei dem, der mich liebt und der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Und wer das weiß, ihr lieben Schäfchen, der ist klug genug und gut beraten. Amen.